Die Arbeitswelt verändert sich und mit ihr unser Familienleben. Flexibel, modern, selbstbestimmt. Klingt schick, aber macht's das wirklich besser? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir dabei unseren Kindern, den Eltern und Fachkräften von morgen? Lasst uns vorausdenken, denn die Zukunft hat bereits begonnen. Willkommen bei Future Family, Generation Familie und Beruf. Wusstest du, dass Mütter in Deutschland jährlich mehr als 2,5 Milliarden Stunden unbezahlte Pflege- und Betreuungsarbeit leisten? Das geht in vielen Fällen zu Lasten ihrer eigenen Gesundheit. Zwischen den Anforderungen von Familie, Beruf und Pflege bleibt oftmals kaum Raum, sich selbst zu erholen. Und das hat weitreichende Folgen. Rund 70% der Mütter fühlen sich aufgrund der Kombination von Familie, Beruf und den damit verbundenen Anforderungen mental und körperlich erschöpft. Heute spreche ich mit der Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks über die Herausforderungen der Fürsorge und wie wir als Gesellschaft dieses Thema endlich mehr in den Fokus rücken können. Denn davon sind wir letztlich alle betroffen, mit oder ohne Kinder. Herzlich willkommen, liebe Rebecca.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Rebecca, du bist seit Januar 2025 Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks, MGW. Genau. Du bist mit der Arbeit des Müttergenesungswerks aber schon sehr lange vertraut. Da hören wir gleich noch mehr dazu. Und vor deinem Wechsel zum Müttergenesungswerk warst du in leitender Position beim Deutschen Landfrauenverband tätig, wo du das bundesgeförderte Projekt Aktionsprogramm Kommune Frauen in die Politik verantwortet hast. Mhm. Bevor wir da jetzt noch weiter direkt reinsteigen, möchte ich von dir aber erstmal hören, wie hast du denn selber Familie und Fürsorge erlebt?
Ja, ich beschreibe das ja immer als traditionell ungewöhnlich, muss man tatsächlich sagen. Ich hatte eine Familie, die erstmal unspektakulär war und traditionell im Sinne von, wie man sich das vorstellt, eben Mutter, Vater, Kind. Also ich bin auch als Einzelkind aufgewachsen. Unkonventionell in dem Sinne, dass wir, glaube ich, nach innen hin eine sehr beteiligungs- und orientierte Familie waren, also auch was mich angeht. Und ich schon seit früher Kindheit, zumindest soweit ich mich eben auch zurückerinnern kann, immer wusste, dass ich ernst genommen werde, dass meine Meinung gefragt ist, dass ich eingebunden bin, was, sagen wir mal, in Erwachsenengesprächen mit anderen Erwachsenen oftmals auch ein bisschen zu Irritation geführt hat, weil das nicht unbedingt selbstverständlich war und schon gar nicht, würde ich sagen, zu der Zeit. Ich bin ja ein Kind der frühen 80er Jahre und da war das vielleicht noch nicht unbedingt so, dass das die Normalität war. Und was mich sehr geprägt hat in meiner Kindheit, war, dass ich bei beiden Elternteilen einfach eine Mama und einen Papa hatten, die super ausgeglichen waren, die fair waren, die immer auch begründet haben, welche Entscheidungen sie getroffen haben. Das ist Dinge, die sich sehr bei mir eingeprägt haben. Und dass ich auch, und das vielleicht war das auch ein bisschen ein unkonventioneller Teil, ich eben einen sehr präsenten und aktiven Vater hatte. Und in meiner Erinnerung kann ich mich eben sehr gut noch an die Zeiten erinnern, wo eben zu Bett bringen und vorlesen und singen und ein sehr, sehr auch entertainmentreiches Programm sozusagen war, der mich überall mit hingenommen hat, ob das jetzt Ausflüge waren oder selbst mal mit ins Büro, wenn irgendwas war, dann war ich überall, ich war immer überall willkommen und überall dabei. Und ich finde, das macht schon viel aus und hat mir als auch jetzt erwachsener Mensch ein sehr gutes Grundvertrauen gegeben und auch, glaube ich, hat viel damit zu tun mit dem Bereich, mit dem ich mich jetzt beschäftige, also nicht nur beim Müttergenesungswerk an sich, sondern auch, ja, mein Hintergrund ist ja so ein bisschen auch im Menschenrechtskonventionsbereich, also immer auch auf das Beste, den bestmöglichen Fall des Zusammenlebens und des Seins von Menschen sozusagen hinzuschreiben. Da, glaube ich, liegt ganz viel in meiner Erfahrung, in meiner positiven Erfahrung in der Kindheit.
Ja, danke, dass du uns da direkt mit reingenommen hast. Das finde ich immer sehr wichtig, auch den Hintergrund zu verstehen und die Erfahrungswelt ein bisschen anzukratzen, wobei wir da bestimmt noch sehr in die Tiefe gehen könnten, wenn es die Zeit erlauben würde. Jetzt bist du Geschäftsführerin beim Müttergenesungswerk. Was hat dich denn jetzt bewogen, genau dort dich zu investieren? Du bist ja schon sehr lange gesellschaftlich sehr stark engagiert. Warum jetzt gerade das Müttergenesungswerk?
Ja, also wenn man jetzt auf meine berufliche Vergangenheit zurückblickt, dann würde man sagen, an der einen oder anderen Stelle war das vielleicht nicht unbedingt selbstverständlich, weil, wie ich ja schon angesprochen habe, komme ich aus dieser Richtung der Menschenrechtskonventionen, also man könnte erstmal sagen, aus einem internationalen Bereich. Aber gerade auch die Umsetzung von Konventionen war immer etwas, mit dem ich mich sehr stark beschäftigt habe und damit eben auch in Deutschland. Und da waren einfach Themen wie eben Frauenrechtskonvention, Kinderrechtskonvention und auch die UN-Behindertenrechtskonvention waren Themen, mit denen ich mich stark beschäftigt habe. Also da erkennt man, finde ich, schon da halt durchaus etwas nach, was jetzt auch wieder Thema ist. Und das Müttergenesungswerk ist tatsächlich mir schon auch in meiner Kindheit oder Jugend über den Weg gelaufen. Ich komme aus der Region, wo das Müttergenesungswerk ursprünglich mal gegründet wurde. Und da war das eben ganz selbstverständlich, dass man als Schülerin sammeln geht. Das war ein fester Termin im Jahr, genauso wie diese Zählung, die man ja, Straßenzählung oder Verkehrszählung, die man macht. Und genauso ist man als Schülerin eben auf die Straße gegangen und hat mit der traditionellen Spendendose des Müttergenesungswerks gesammelt. Das ist mir sehr gute Erinnerung noch. Und auch später, glaube ich, auch eben durch die Nähe und dann auch ein bisschen familiär. Ich habe ja auch sehr engagierte Eltern gehabt, politisch und ehrenamtlich. Habe ich das Müttergenesungswerk eigentlich immer begleitet, von außen schon. Also ich habe sehr stark die Entwicklungen auch mitgenommen und auch den Umzug dann hier nach Berlin. Das war immer sozusagen, war ich in dieser Beobachterposition schon. Und dann vor ein paar Jahren habe ich hier dann tatsächlich intern auch in der Geschäftsstelle die Kommunikationsabteilung geleitet und habe dann sozusagen mal den Innenblick gehabt und hatte da schon auch, das hat mit der Abteilung auch zu tun, die ich geleitet habe, eine sehr starke Einbeziehung in die politische Arbeit auch, also was sozusagen eben hier auf der Geschäftsführungsebene ist. Und ja, also die Identifikation einfach mit dem Thema ist bei mir unglaublich groß und von daher war das eigentlich ein ganz natürlicher Schritt, auch wenn die Stelle natürlich eine herausfordernde Stelle ist und man die, glaube ich, auch mit viel Respekt angeht, egal aus welchem Kontext man jetzt sozusagen beruflich kommt. Aber es war auch so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen Heimatgefühl, jetzt auf dieser Stelle sozusagen zurück im MGW zu sein.
Wow. Jetzt haben wir eingangs schon gehört, unter welcher enormen Belastung Mütter, aber auch berufstätige Eltern stehen, körperlich, emotional, mental. Was würdest du sagen? Was sind die Ursachen dafür? Woran liegt das?
Also ich würde es einmal in so einen grundsätzlichen Bereich einfach aufteilen. Wir haben natürlich eine unglaubliche Belastung und auch Mehrfachbelastung von moderner Gesellschaft auch. Das heißt, es ist eben nicht, ne, man ist zu Hause und man kümmert sich nur um die Erziehung oder nur um den Haushalt, sondern da ist ganz viel drumherum. Da gehört auch der Beruf dazu und das ganze Management der Familie dazu. Ja, und es gehört im Zweifel auch Pflege dazu. Also ja. Erziehung von Kindern und Pflege sozusagen fällt ja entweder tatsächlich in der gleichen Person, wenn wir von Kindern zum Beispiel mit Behinderungen sprechen oder eben auch der Versorgung dann von den eigenen Eltern oder ja, Schwiegereltern oder manchmal kann es auch eine Nachbarin sein, das, was dann auch noch hinzukommt. Und das sind natürlich schon extreme Belastungssituationen in auch einer Welt, in der wir eigentlich permanent verfügbar sind, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und Kinder erzieht sich eben auch nicht von alleine. Ja, dass Familien, egal in welcher Form sie bestehen, da gehört eine ganze Menge Kraft und Energie dazu. Und manchmal hat man eben auch nochmal zusätzliche Herausforderungen. Und dann ist eben genau auch die Gesundheitsprobleme, die im Kontext mit der Erziehungsverantwortung, das ist übrigens, so lautet der Anspruch auch auf die Kurmaßnahme für Mütter und Väter, kann eben dann dazu führen, dass, so ist es zumindest bei uns sichtbar auch, hauptsächlich eben psychische Belastungsfaktoren auftreten, also eben Erschöpfungssyndrome bis hin zum Burnout und dann aber eben auch, ob das im Muskel-Skelett-Bereich ist, also es können Rückenschmerzen sein oder Asthma-Faktoren oder Adipositas oder, oder. Und dann zusätzlich ist es auch so, dass die Kinder, die begleiten, also wenn sie nicht ausschließlich als Begleitkinder mitgehen in die Kur, oftmals auch eigene Indikationen haben, die dann noch hinzukommen, obwohl ja eben bei einer Mutter- oder Vater-Kind-Kur immer ja der Elternteil im Fokus steht. Also es ist keine Kinderreha, aber die Kinder werden eben auch mit behandelt. Nur dass man, das muss man immer wissen, man geht nicht aufgrund der Erkrankung des Kindes in diese Kurmaßnahmen, sondern aufgrund des Gesundheitsproblems von Mutter und Vater. Das ist erstmal so das Grundsätzliche. Mhm. Und dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, die Corona-Pandemie hat das Ganze nochmal in eine ganz andere Sphäre katapultiert, würde ich behaupten. Das heißt, wir haben nicht nur eine Phase gehabt, wo einfach viel, viel weniger in eine Kurmaßnahme überhaupt gehen konnten, weil wir natürlich die ganzen Abstands- und Hygieneregeln hatten, die auch die Kurmaßnahmen, Kurkliniken einhalten mussten.
Ja.
Und natürlich auch oft Fälle von den Familien oder in den Familien selbst, die dann Corona bekommen haben und dann nicht fahren konnten auf die Kurmaßnahme und so weiter. Also da gab es, sagen wir mal, eine große, lange Phase des Ausharrens. Ja. Und jetzt sehen wir eben, und für was Kurmaßnahmen angeht, sind wir absolut noch in den Auswirkungen der Pandemie. Ja. Ja, die erleben wir vielleicht auf der Straße nicht mehr so, die Masken sind runtergefallen. Mhm. Aber was die Kurmaßnahmen angeht, müssen wir sagen, das ist sehr, sehr deutlich spürbar. Das haben wir sehr stark auch bei Kindern dann auch die Faktoren, gerade in diesen sehr prägenden Jahren, also weil die Kinder ja in die Kurmaßnahme so etwa bis 12, maximal 14 Jahre gehen. Das heißt, es sind sehr prägende Jahre der Kinder, wenn sie da in der Zeit dann einfach nicht in der Schule waren, nicht in der Kita. Also auch das gemeinsame unter Kindern sein, ja, eben Gemeinschaftsfähigkeit zu erlernen. Da merkt man nämlich dann ganz schnell, wie wichtig das ist, dass wir auch diese Orte haben in Gesellschaft, wo auch Kinder sich ja gegenseitig sozialisieren. Und das war sehr stark spürbar und zusätzlich die Belastungen natürlich, die auf Kindern an sich waren, aber eben auch auf den Eltern von Müttern und Vätern und das alles immer dann auch sozusagen auszugleichen, alles, was in dieser Phase ausgefallen ist. Und jetzt ist es eben so, dass wir das ganz klar sehen in den Anträgen, die für Kurmaßnahmen bestehen. Also das heißt, unsere Häuser sind sehr, sehr stark ausgebucht, auch in einem langen Vorlaufzeit. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, für unsere Klinik ist das gut, aber ehrlich gesagt ist das für uns eine sehr besorgniserregende Entwicklung auch, weil es ja auch bedeutet, dass wir den Bedarf, der in der Gesellschaft da ist, und der ist übrigens schon immer größer als die Kurplätze, die wir haben. Ja? Mhm. Also wir können von ungefähr 24% der Mütter und 14% der Väter ausgehen in Deutschland, die kurbedürftig sind. Und wenn wir jetzt Eltern mit Kindern mit Behinderungen angucken, sind wir bei 75% dieser Eltern. Ja, also da merkt man, da ist ein starker Bedarf. Und jetzt müssen eben Mütter und Väter und dann auch pflegende Angehörige wirklich lange auch warten, teilweise auf den Kurplatz, weil wir schlicht keine Kapazitäten haben, um sie kurzfristig aufzunehmen, es sei denn, es ist mal ein Ausfall. Und das bedeutet natürlich auch nochmal zusätzlich, dass bei vielen Müttern und Vätern, die eine Kurbewilligung bekommen haben, denn man braucht ja ein ärztliches Attest, das ist ja eben nicht ein Urlaub, sondern man hat hier ein Gesundheitsproblem und es wird beim Arzt festgestellt, dass von dieser Feststellung und der Antragsbewilligung bis zum tatsächlichen Kurantritt oftmals die Situation sich nochmal sehr verschärft und das Gesundheitsproblem sich sehr verschärft. Das heißt auch eigentlich oftmals die Kurmaßnahme, für die Mutter-Kind- und Vater-Kind-Maßnahmen gedacht sind, oftmals eigentlich nicht mehr für diesen Grad an, an Erschöpfung und wirklich Überlastung sozusagen dann mehr ausgelegt sind. Und es wirklich die Kliniken auch deutlich berichten, dass sie sagen, sie müssen wirklich sehr, sehr intensiv in der Anfangsphase jeder Kurmaßnahme, jedes Kurdurchganges mit den Kurteilnehmerinnen, die ankommen, erstmal von dieser starken Verspannung, die auch da ist, ja, das zu einem Punkt zu bringen, wo man in dieser Kurmaßnahme ankommt und sich dann einlassen kann auf die Gruppe, wo man sich einlassen kann auf den Therapieplan, die Gesprächstherapien, ja, ob das jetzt Bewegungskurse sind. Also es ist ein ganzes Programm, das kann man auch erst dann sozusagen richtig annehmen, wenn man ein bisschen von dieser starken Anspannung und Erschöpfung wieder weg ist. Ja. Und das ist ja natürlich ne, da müssen wir schon ganz genau hingucken, weil da haben wir im Moment eine sehr verschärfte Situation immer noch.
Ich beobachte das auch, dass es deutlich zugenommen hat und dass auch viel mehr Mütter darüber sprechen, dass sie eine Kur gemacht haben oder dass sie überlegen, eine Kur zu machen. Ich frage mich wirklich dabei, was macht diese Dauerbelastung nicht nur mit den berufstätigen oder auch nicht berufstätigen Eltern auf Dauer? Und was macht es mit den Kindern? Du hast es ja gerade auch schon angesprochen. Teilweise werden die mitbehandelt und die Symptome haben sich verschlimmert oder sind schlimmer geworden, schlechter geworden, weil es so lange dauert, bis man einen Kurplatz bekommt. Was macht das auch jetzt über den Tellerrand hinausgedacht? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn Eltern so am Rande ihrer Belastung sind? Was für Auswirkungen hat das?
Ja, also da muss man sich einfach auch immer wieder vor Augen halten, wir haben es hier nicht mit einer kleinen Gruppe zu tun, sondern Eltern und auch pflegende Angehörige machen einen großen Teil unserer Gesellschaft aus. So, und wenn wir dann Kinder noch mit einbeziehen, die ja zumindest die Effekte auch erleben oder auch die Gepflegten, ja, es ist ja auch eine Entwicklung, die wir sozusagen nochmal verstärkt auch haben werden durch den demografischen Wandel, dass das zunehmend ein Thema sein wird, nicht nur in der bezahlten Pflege, sondern auch eben in der unbezahlten Sorgearbeit. Ja. So, und wenn wir das uns erstmal vorstellen, wie viele Menschen das eigentlich schon mal betrifft, und wenn wir dann das Umfeld drumherum bauen und uns vorstellen, das betroffen ist, dann sind es nicht nur die eigenen Kinder, dann sind es nicht nur die Freunde, die es vielleicht mal abkriegen, sondern dann bedeutet das auch, das ist auch Wirtschaft, das sind ja auch Arbeitnehmerinnen, es sind Arbeitgeberinnen, ja, also die da ja auch ihren Beitrag leisten. Mhm. Wenn wir so permanent Sorgearbeit gestalten müssen in unserem Land, dass es nur dann funktioniert, wenn Eltern und pflegende Angehörige in die volle Überlastung gehen, dann ist es irgendwann das Ergebnis nicht nur im eigenen Zuhause spürbar, dass man nämlich einfach völlig erschöpft ist oder eben chronische Erkrankungen dann auch irgendwann entwickelt und die Kinder es vielleicht auch deutlich spüren ab einem gewissen Zeitpunkt, sondern dann werden wir es als Gesellschaft ganz deutlich spüren. Hm. Und deswegen betone ich das auch immer, wir im MGW, wir haben 72 Kliniken, wir haben über 900 Beratungsstellen. Das hört sich viel, viel an. Ja, das sagt man so, wow, was ist das für ein großes Netzwerk. Ja. Das ist es auch. Und wir haben 5 Wohlfahrtsverbände beziehungsweise deren Arbeitsgemeinschaften und Fachverbände, die sich bei uns engagieren und die Träger dieser Kliniken und Beratungsstellen sind. Aber wir haben kleine Kliniken, wir sind gemeinnützige Kliniken. Mhm. So die Tagessätze, die die Kliniken auch erhalten, sind wesentlich geringer, als wir das im Reha-Bereich der Rentenversicherung haben. So, aber an der Leistung, also den Effekt, den wir haben, sage ich immer, sind wir ein Schwergewicht des deutschen Gesundheitssystems. Ja. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten, dass das keine Gruppe in unserer Gesellschaft ist, die wir mal einfach vernachlässigen können, weil das wird ja nicht weiter auffallen, sondern irgendwann wird es massiv spürbar für uns sein und dann sind die Kosten so massiv hoch für uns in der Gesellschaft, dass wir sie nicht mehr tragen können. Ja? Mhm. Und ich sage immer auch vom Geld weggenommen oder von der Versorgung oder dass man vielleicht auch grundsätzlich einfach mal vielleicht anfängt, präventiver zu denken. Ich möchte eben gerne Menschen haben, die möglichst in ihrer Mitte sind, die gesund sind, und die das auch weitergeben können. Ob das an die Menschen sind, die sie pflegen, oder ob das an die eigenen Kinder sind. Denn auch das macht was mit unserer Gesellschaft, wenn wir Eltern haben, die einfach dauernd, permanent überlastet sind. So, ich glaube, das wollen wir in unserer Gesellschaft nicht haben. Und wir können nicht erwarten, dass Mütter und Väter Heilige sind, die trotz großer Belastung und trotz gesundheitlicher Probleme immer super ausgeglichen sind und immer alles zur Perfektion ausfüllen. Das braucht es auch gar nicht. Ja, ich glaube, alles, was man im besten Sinne tut und ist gut genug, dazu muss man nicht perfekt sein. Aber da müssen wir als Gesellschaft besser hingucken. Ja. Und da haben wir auch eine wirkliche Aufgabe, uns auch schützend, ja, in gewisser Weise davor zu stellen, zu sagen, okay, ja, das dürfen wir nicht so hinnehmen.
Und es ist ja auch oft so, dass die Gesundheit von Müttern wirklich hinten runterfällt. Also vieles dreht sich ums Kind, auch in Gesprächen. Und wer wirklich in Vergessenheit gerät, sind die Mütter. Und das sind genau die, die eigentlich das meiste stemmen und das meiste tragen. Was würdest du sagen, Rebecca, wie hat sich das Verständnis von der Gesundheit von Müttern verändert? Und welche Bedürfnisse haben Mütter heute?
Mhm. Also ich würde jetzt mal, das eine ist ein bisschen deprimierender und das andere.
Kannst dir aussuchen, was du zuerst erzählst.
Also was ich super positiv finde, ist, dass wir im Moment in der Gesellschaft, das hattest du ja auch gerade schon angesprochen, da man hört Mütter mittlerweile viel lauter. Ja, das Thema Sorgearbeit und Care-Arbeit wird in der Gesellschaft viel, viel, viel stärker diskutiert. Und auch dieses zu sagen, hier stopp mal, ich habe hier Grenzen und die musst auch du sehen und akzeptieren. Mhm. Und ich erwarte von dir, dass du was für mich tust. Ja? Ob das jetzt eben Arbeitgeberinnen sind, ob das der Staat ist. Also, dass man auch da direkt adressiert und dass es sichtbar ist und dass es da auch eine Vernetzung gibt unter den diversen Teilnehmerinnen und Sprecherinnen in diesem Bereich, die eben sagen so, nee, wir sind nicht mehr leise. Etwas, was sozusagen latent bei Frauen eben doch häufig vorkommt, dass sie nämlich einfach tragen und aushalten und sich nicht in den Fokus, in den Mittelpunkt stellen. Das braucht es aber. Es braucht, dass man sagt, hallo, ich bin hier übrigens auch eine vollwertige Person und ich verdiene Anerkennung und Wertschätzung und dass man den Fokus auch auf mich legt. Ja. Und deswegen, da bin ich sehr, sehr positiv, dass es diese Entwicklungen gibt, weil das auch nämlich für Institutionen wie das Müttergenesungswerk, und wir kämpfen jetzt seit 75 Jahren dafür, dass es in der Gesundheit für Mütter, Väter und Pflegende Verbesserungen gibt, immer wieder, und da haben wir auch viel erreicht. Mhm. Und da ist es einfach so wichtig, dass wir da quasi ein Echo haben und man förmlich spüren kann, dass da Menschen neben einem stehen und sozusagen an diesem Thema mitarbeiten und sagen, ja genau. Ne, jeder hat vielleicht auch einen anderen Fokus in diesem Bereich und das macht aber, finde ich, gar nichts. Da kann man sich wunderbar ergänzen und an der einen oder anderen Stelle auch auch Energien bündeln. Mhm. Das tun wir zum Beispiel gerade mit unserer Kampagne 100.000 Mütter vor dem Brandenburger Tor. Das ist am 10. Mai eine Demo. Da sind auch, mache ich mal hier kleine Werbung, alle eingeladen. Also nicht nur Mütter übrigens, sondern alle, die einfach finden, dass es ein Thema ist, was unterstützenswert ist, sind eingeladen, nicht nur die Kampagne zu unterstützen, sondern eben dann auch am 10. Mai vor das Brandenburger Tor zu kommen. Also da zeigen wir eben, dass wir gemeinsam auch mit anderen als Institution uns einsetzen für so ein Thema und da stark sind. Und gleichzeitig das andere, und das ist jetzt sozusagen vielleicht das, was jetzt ein bisschen ernüchternder ist, ja, bei all den Entwicklungen, die wir haben, und wir haben viele Entwicklungen in der Gleichberechtigung, die positiv sind. Aber wir stellen aber auch immer wieder fest, und auch das hast du gesagt, die Hauptlast liegt bei Müttern immer noch. Wenn etwas zusammenbricht, wie eben zum Beispiel in der Pandemie, dass nämlich staatliche Institutionen nicht mehr funktionieren, ja, also nicht alle, sondern aber eben wie Kita oder Schule, wird zu Hause ausgeglichen und vor allem eben dann von Müttern ausgeglichen. Da sind natürlich diverse andere Gender Gaps beteiligt, die das immer wieder auch begünstigen, dass es so ist, nämlich wenn Mütter vor allem in Teilzeit arbeiten, wenn Mütter in der Regel oder Frauen generell schlechter verdienen als Männer, dann fällt die Wahl relativ schnell aus, wer zu Hause bleibt und wer nicht. Und so ändern sich natürlich bestimmte Rollenverteilungen nur schwer, ja, und auch das ist sozusagen ja eine Entlastung, an der wir arbeiten können, dass wir nämlich im Privaten hingucken, wie verteilen wir das denn zwischen den Partnern, ja, und Partnerinnen, wie sie das aufteilen. Und da ist natürlich auch das, stellen wir auch immer wieder fest, und das ist auch belegt, dass eben Partnerschaften oft gleichberechtigt sind, aber dass, wenn Kinder sozusagen dann da sind, dass sich ganz schnell dieses 50-50 Verhältnis in Ungleichgewicht gerät, ja, und Frauen dann eben anfangen, das zu kompensieren. Und das wünsche ich mir, dass wir das noch schaffen, dass das auch im privaten Bereich, dass wir einen stärkeren Ausgleich bekommen, weil auch das Entlastung bringt, wenn man nicht nur die Arbeit, sondern auch hier oben die Mental Load teilen kann und weiß, ja, da ich habe eine Partnerin, Partner, die trägt mit mir die Belastung zu gleichen Teilen.
Ja, was würdest du Müttern sagen, die jetzt vor der Entscheidung stehen, mache ich eine Kur, mache ich keine Kur? Auch vielleicht mit dem Gedanken, was bringen denn 3 Wochen schon? Also was kann denn 3 Wochen denn wirklich verändern? Eine Kurmaßnahme dauert ja in der Regel, ich glaube, 3 Wochen. Ich glaube, man kann sie auch verlängern. Was würdest du sagen, wie kann man diese Mütter überzeugen, das zu tun?
Also erstmal kann ich nur jedem raten, das erstmal in Erwägung zu ziehen, so zu einer Beratungsstelle zu gehen, im Müttergenesungswerk. Das kann man bei uns auf der Webseite, also www.müttergenesungswerk.de, auch googeln, eine Beratungsstelle in der Nähe, sich beraten lassen und gucken, ist die Kurmaßnahme für mein Problem, für meine Situation jetzt das Richtige? Und dann eben auch das mit dem Arzt zu besprechen. Und der geht mit einem ja auch dann das Formular sozusagen durch für die Antragstelle für den Arzt. 3 Wochen klingen nicht viel. Und ich sage mal so, aus einer persönlichen oder privaten Perspektive, ne, wenn wir uns mal vorstellen, oh, wir sind in einer Krise oder wir haben ein Problem, dann löst sich das ganz selten in 3 Wochen auf.
Genau. So.
Aber trotzdem, und das kann man für unsere Kurmaßnahmen wirklich sagen, und sie sind, ich habe das vor kurzem, hatte ich das mit einer Klinikleiterin im Gespräch, wo ich gesagt habe, ach, man kann ja auch nicht sagen, dass man da arbeitet. Mhm. Und dann hat sie gemeint, nee, Frau Ruprecht, kann man eigentlich schon. Weil das innerlich da so viel passiert bei den Kurteilnehmerinnen. Also die arbeiten eben an sich. Ja, das ist, manchmal sind das richtige wie Erdplatten, die sich sozusagen bewegen und aneinander reiben und ein Gewitter und ein Erdbeben auslösen, weil man sich da mit sich, seiner Umwelt, wie man sie gestalten will, wo man was verbessern kann, Rollenbilder oder auch Erwartungen, wo man anfängt, darüber nachzudenken, will ich die eigentlich so leben? Gibt es einen Teil, den ich ablegen will? Gibt es einen Teil, der mich vielleicht auch furchtbar nervt? Und ein Teil darf auch wunderbar okay sein, ja, gar keine Frage. Aber da passiert ganz, ganz viel. Und deswegen sind die 3 Wochen unglaublich intensiv und nicht zu unterschätzen. Also da ist wirklich manchmal weltbewegende Unterschiede, muss man natürlich sagen. Und wir haben gute Resonanzen auch durch Studien belegt, wie nachhaltig gut auch die Kurmaßnahme wirkt. Da ist natürlich auch nochmal wichtig, dass man Nachsorgeangebote in Anspruch nimmt und auch wirklich das. Und das ist was, da gucken wir schon seit Anbeginn. Das ist seit Anbeginn beim MGW, so stark wir uns verändert und auch ja modernisiert haben, ja, mit unseren Angeboten. Aber was von Anfang an da ist, ist ganzheitlich auf die Person zu blicken, die Lebenssituation und Lebensrealitäten der Person in den Blick zu nehmen und Angebote zu machen, die implementierbar sind in den Alltag. Ja? Und so Angebote können zum Beispiel sein, dass dann eben, vor allem ist es bei Müttern so, die sagen, ich habe gelernt, dass es okay ist, dass ich Nein sage. Und für die ist das eine Revolution, weil sie sich dann nämlich, wenn es 5 Minuten nur sind am Tag, Freiräume schaffen. Und das schlechte Gewissen, dass man nicht permanent für alle da sein muss, perfekt verfügbar sein muss und immer zur Stelle sein muss, sich dann mal reduzieren darf und man sagen kann, nee, das ist okay. Und das habe ich auf meiner Kurmaßnahme auch so gelernt. Das ist okay, dass ich an der Stelle einfach mal sage, in 5 Minuten bin ich wieder da, aber jetzt gerade brauche ich mal eine kleine Auszeit für mich. Und das sind sozusagen, ist eine kleine Sache, hat wahnsinnige Auswirkungen und ist aber sozusagen ohne Umstände, man braucht auch kein Equipment dafür, in den Alltag zu integrieren und kann einen Rieseneffekt darauf haben, wie man auch Belastungsfaktoren vielleicht reduzieren kann, ja, oder auch aus dem Weg gehen kann manchmal, weil man einfach lernt, auch Grenzen zu setzen und sich Freiräume zu schaffen.
Jetzt hast du auch viel über den eigenen Verantwortungsbereich gesprochen, den Mütter dann auch wahrnehmen und gezielt an sich selber arbeiten. Und trotzdem frage ich mich, also ich kann schon die Stimmen der Kritiker hören, wessen Verantwortung ist das überhaupt? Ist das nicht Privatsache, wie es um die Gesundheit von Müttern und Vätern oder pflegenden Angehörigen geht? Wie würdest du das sehen? Wer trägt Verantwortung für die Gesundheit?
Also ich würde behaupten, alle tragen Verantwortung. Mhm. Wir haben eine Verantwortung als Personen immer, wie wir unser Leben leben möchten, gestalten wollen, mit wem wir es leben wollen. Ja, da haben wir Einfluss darauf. Und es ist wichtig und es ist auch gut, dass wir den haben. Denn das bedeutet nämlich, dass selbst wenn es andere Schieflagen gibt, haben wir Einfluss darauf, es wenigstens ein Stück weit für uns zu verändern und zu verbessern. Und diese Macht über das eigene Leben, die sollte man sich auch nicht wegnehmen lassen. Ja. Ja. Und gleichzeitig gibt es Dinge, da sind wir alle als Gesellschaft gefordert. Ob das angefangen damit ist, dass wir vor die Tür gehen und uns begegnen. Und die Frage ist, wie begegnen wir uns? Wir leben nicht alleine in diesem Land oder auf der Erde, sondern wir leben immer in der Gemeinschaft. Und Gemeinschaft hat Regeln, Gemeinschaft hat die Begegnung. Und Gemeinschaft bedeutet auch immer das Eingehen auf die andere Person, die Anerkennung der anderen Person, Respekt und Wertschätzung der anderen Person gegenüber. Mhm. Und da kann man ganz viel tun, auch aus dem privaten Bereich heraus, ja, von der anderen Seite zu sagen, wie trete ich eigentlich Müttern, Vätern, Pflegenden, Familien, ja, Kindern gegenüber? Welchen Raum schaffe ich? Welche Empathie bringe ich auf?
Sehr guter
dass
Punkt.
Die vielleicht auch mal keinen guten Tag hatten und dass das okay ist, ja? Und dass ich es einfach mal auch gehen lasse. Also, ne, auch da haben wir einen Verantwortungsbereich. Und dann natürlich auch, was Institutionen angeht, ja, und auch den Staat angeht. Wir haben hier Gesetze, wir haben Regeln, wir haben auch Rechte, die ja eben niedergelegt sind, wie zum Beispiel der Anspruch auf eine Kurmaßnahme. Mhm. Und hätten wir das nicht eingefordert, hätten wir nicht gesagt, übrigens, wenn jemand, wenn er arbeiten geht, als Arbeitnehmerin Anspruch auf eine Kurmaßnahme hat, wieso darf das dann nicht sein, wenn jemand Sorgearbeit leistet, bloß weil es sozusagen in diesem unbezahlten Bereich liegt. Und dass wir das überhaupt heute haben, dass man aufgrund dieser Arbeit, die aber eben nicht im Bezahlten liegt, sondern zu Hause passiert, dass wir den Anspruch trotzdem auf eine Kurmaßnahme haben und die Anerkennung zu sagen, hier leisten Menschen etwas, nicht nur aus purem Egoismus, weil sie zum Beispiel gerne Kinder hätten, sondern sie leisten etwas für Gesellschaft. Und deswegen sind wir da auch alle verantwortlich, da ist Politik verantwortlich, da sind dann Krankenkassen verantwortlich, also verschiedenste Stellen, je nach Lebensbereich oder auch Thema, um das es konkret geht, zu gucken, dass wir bestimmte Faktoren vermindern, die eben dazu beitragen, dass wir eine Überbelastung haben, dass wir Hürden beseitigen, dass wir dafür sorgen, dass auch Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen, ja, ob ärmer oder reicher, ja, ob im städtischen Gebiet oder im ländlichen Raum, also ob mit mehr Bildung oder weniger Bildung. Das ist unsere Aufgabe, den niedrigschwelligen und einen gleichberechtigten Zugang auch zu schaffen für Menschen. Ja. Und dazu gehört es auch, wenn wir über Gesundheit von Müttern, Vätern und Pflegenden reden, ist auch da eine Verpflichtung da und da sind wir alle in der Pflicht. Persönlich, wir als Menschen, aber eben auch dann Institutionen, Gesellschaft und Politik und Wirtschaft, ja, also der Privatsektor.
Ja, also das finde ich super, dass du das gleich so groß aufgezeichnet hast, weil das eben auch ein Thema ist, was uns alle betrifft. Früher oder später wird es uns alle dann auch noch in anderer Form betreffen, wenn wir an das Thema Pflege denken. Ja. Du hast ja auch Erfahrungen in dem Bereich mitgenommen aus deiner eigenen Familie. Und ich glaube auch, dass wir uns da noch gar nicht bewusst machen, was da auf uns zukommt. Und umso wichtiger ist es, da wirklich auch schon bei den Müttern und Vätern anzusetzen und sie jetzt in dieser Rush-Hour des Lebens schon zu stärken, wo die Kinder vielleicht noch klein sind oder noch nicht ganz selbstständig sind, denn der Weg ist noch weit und noch lang, den pflegende Angehörige, Fürsorgearbeit leistende Menschen vor sich haben.
Ja, also aus Eigeninteresse sollte eigentlich jeder Mensch, der vorhat, alt zu werden und das hoffentlich auch wird, gucken, dass er diesen Bereich auch fördert, weil wir werden das nicht ausschließlich über bezahlte Pflege dann auch in diesem Bereich regeln können. Und auch aus einer persönlichen Perspektive ist es einfach so, dass wir wissen, dass Menschen so lange wie möglich zu Hause leben wollen.
Ja.
Und natürlich auch, das hat, ist ja auch ein emotionaler Faktor, von wem ich gepflegt werde und versorgt werde, zumindest hauptsächlich. Ja?
Total.
Auch wenn eine Unterstützung ist durch einen Pflegedienst und so weiter. Aber Vertraute zu haben, die einen gut versorgen, ist ein ganz wichtiges Thema. Und eigentlich sollten wir uns da alle ganz, ganz ausführlich damit beschäftigen, damit wir das für die Zukunft gut organisieren. Denn das ist ein Thema, das wird uns bald sehr stark treffen und es wird alle treffen.
Ja, ja. Ja? Und jetzt nochmal ein Blick in die Zukunft. Mhm. Was würdest du dir wünschen für die Väter, für die Mütter, für die nächsten Generationen, gerade mit Blick auf das Thema Gesundheit, mental, emotional, körperlich, aber auch mit Blick auf unsere Gesellschaft?
Also ich wünsche mir, dass, also erstmal Gleichberechtigung wünsche ich mir, finde ich ganz wichtig, auf Augenhöhe zu leben, auch egal in welcher Konstellation, ist für mich erstmal so eine Grundvoraussetzung, wie ich Menschen begegne oder auch in einer Partnerschaft dann begegne und mich auch organisiere. Achtsamkeit finde ich ganz wichtig, dass wir wirklich achtsam durchs Leben gehen, dann auch was unsere eigene Gesundheit angeht, aber auch anderen Menschen gegenüber, dass wir mehr Wertschätzung finden und dass diese Leistung und Bereiche, die oft übersehen werden, wie eben bei der Sorgearbeit, dass wir da den tatsächlichen Wert, der geleistet wird, erkennen und dementsprechend auch handeln, darauf abstellen. Wir hätten das zum Beispiel gerne durch ein nationales Gesundheitsziel für Sorgearbeit leisten, dass man wirklich da auch auf staatlicher Seite mal das richtig in den Blick nimmt und dann auch dementsprechend Empfehlungen und Forderungen daraus entwickeln kann.
Wow, das sind große Ziele. Ja. Und ich würde am liebsten noch weiter da reinbohren, wie das aussehen kann und wie sich das weiterentwickeln kann. Und trotzdem muss ich dich am Ende noch für zwei Aufgaben begeistern, die alle meine Gäste bekommen. Die erste lautet in einem Satz: Was wäre dein ultimativer Tipp an die Generation Familie und Beruf? Mhm.
Also auch da, ich wiederhole mich einfach, jetzt Gleichberechtigung, zu gucken, darüber zu sprechen, wie möchte ich leben in meiner Familie, egal welche Form sie hat, egal wie ich sie konkret organisiere, damit Gleichstellung wirklich auch möglichst eintritt, auch allen äußeren Widersprüchen zum Trotz. Und ich finde, Nein sagen ist kein schlechter Rat, dass man ab und zu lernt, Grenzen sich und Freiräume zu schaffen. Ich finde, das sind gute, ist nicht ganz ein Satz, aber das wären die zwei Dinge, die ich mal mit auf den Weg geben würde.
Sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür, Rebecca. Und jetzt die letzte Aufgabe. In drei Worten, was glaubst du, wie sieht die Vereinbarkeit von Pflege, Familie, Beruf und allem, was dazugehört, von morgen aus?
Also ich formuliere das positiv. Da würde ich sagen, mehr Flexibilität und auch da mehr Wertschätzung, mehr Gleichberechtigung.
Wow, ich danke dir, Rebecca. Hast du noch was auf dem Herzen, was dir rund um dieses Thema noch wirklich unter den Nägeln brennt, was du gerne teilen möchtest, wenn also jetzt Mütterväter zuhören?
Da fällt mir immer was ein.
Ja, das glaube ich dir.
Was für mich ganz wichtig ist, ist einfach auch, dass Institutionen wie das Müttergenesungswerk, dass man uns unterstützt in unserem Auftrag, denn alle Meilensteine, alle Erfolge, die das Müttergenesungswerk erreicht hat, das sind ist nicht zum Eigenzweck, sondern das tun wir und das hat den Effekt, dass wir die Gesundheit und die Gesundheitsversorgung von Müttervätern und Pflegenden verbessern. Und man kann uns dabei unterstützen, man kann das als Multiplikatorin machen, indem man Freunden und Bekannten erzählt, dass es uns gibt, dass es die Kurmaßnahmen gibt, indem man einfach allen auf Instagram, Facebook und so weiter erzählt, wie fantastisch man ist, unsere Beiträge liked und weiterleitet und so weiter. Also da kann man ganz, ganz viel tun. Und natürlich auch, wir sind eine gemeinnützige Organisation, wir sind eine Spendenorganisation. Das, was wir tun, finanzieren wir aus Spendenmitteln. Wenn man das Gefühl hat, und ich glaube, das Gefühl darf man haben, dass wir was Sinnvolles machen. Und das übrigens seit 75 Jahren. und dass wir unglaublich hartnäckig sind und niemals aufgeben, bis wir das erreichen, was wir uns vorgenommen haben, damit es Mütter, Vätern und pflegenden Angehörigen besser geht, dann einfach zu spenden, ob das 5 € im Monat sind oder, da kann man uns wunderbar unterstützen oder vielleicht auch mal einfach eine Geburtstagsfeier, wo man sagt, ja, spenden statt schenken und eine Box von uns hinstellt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das Thema auch nochmal befördern kann und da ein bisschen uns Energie gibt. Da würden wir uns freuen, da kann man auf jeden Fall was machen.
Das waren viele, viele gute Ideen, wie wir da unterstützen können. Vielen Dank dir, liebe Rebecca. Ich wünsche dir jetzt an allererster Stelle erstmal ganz viel Kraft und Langmut bei deiner so wertvollen Aufgabe. Ich bin sehr froh, dass du das Amt übernommen hast und danke dir einfach für deinen Blick auf diese Themen und dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit.
Das war Future Family, Generation, Familie und Beruf. Weiter geht es hier in 2 Wochen. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter Future Family Podcast oder abonniere gern unseren Newsletter unter www.future-family.net. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an hello@future-family.net. Ich freue mich, von dir zu hören.